Listen and enjoy the Deep Red Radio Pod.
Weil heute Karottentag ist, sitzen da Benedikt und ich jetzt hier zusammen und besprechen den Film, in dem dieses Zitat in der deutschen Version zumindest so vorkam. Ich habe jetzt tatsächlich heute früh erstmalig den gesichtet und noch nicht in der Originalfassung. Ich dachte, ich mache es mir mal einfach. Das waren ja noch so Zeiten, wo so Hollywood-Produktionen größerer Art noch mit einer sehr guten Synchro versehen waren. Und das hat mich dann auch nicht weiter gestört, da nicht das Original gesehen zu haben. Wir reden über Der Mann ohne Gesicht. Denn vor ein, zwei Wochen hat mir gesagt, du, das ist eigentlich ein Film, der passt genau in dein Beuteschema, in dein filmisches, so Coming of Age, so ein bisschen Geschichte und Heranwachsende. Es geht um Freundschaft und dann halt natürlich von und mit einem bekannten Hollywood-Star gemacht und auch in den Nebenrollen keine unbekannten Gesichter, wenn auch nicht so die ganz großen Namen. Und deswegen habe ich ihn mir heute früh tatsächlich das erste Mal angesehen, Der Mann ohne Gesicht, und Benedikt wollte das gerne machen, weil dazu gibt's ja noch eine literarische Vorlage, die wie so oft ein bisschen, ich nenne es mal vorsichtig, bevor wir dann genau einsteigen, noch entschärft wurde in der filmischen Umsetzung, weil man sich dann doch nicht so viel getraut hat. Trotzdem bleibt das ein Film, über den man reden sollte, weil der jetzt nicht einfach nur so plumpe Unterhaltung ist, sondern auch eine starke Botschaft hat und natürlich seine Referenz, man merkt das schon am Titel, bei so ganz großen Werken in der klassischen literarischen Geschichte zieht, aber man auch aus der popkulturellen Geschichte der letzten Jahrzehnte da Verbindungen schlagen kann, wie es auch im Film sehr schön gemacht wird, kommen wir auch später dazu, denn eigentlich haben wir mit Der Mann ohne Gesicht quasi Die Schöne und das Biest gesehen, nur dass es da nicht um eine Liebesgeschichte zwischen Mann und Frau geht, sondern auch um eine, klingt jetzt blöd, aber es ist ja irgendwo eine Liebesgeschichte oder eine Freundschaft, eine Art von Zuneigung zwischen einem Erwachsenen und einem Teenager, anfangs Teenager. Aber erzähl doch mal, warum dir der Film und auch das Buch so viel am Herzen liegt und mir jetzt auch, nachdem ich das gesehen habe zumindest und auch das Buch lesen will im Anschluss.
Ich habe den Film auch als Jugendlicher gesehen, das erste Mal. Ich weiß es nicht mehr, wahrscheinlich im Fernsehen auf jeden Fall. Ich hatte auch ihn tatsächlich erst aus dem Fernsehen aufgenommen. Dann habe ich mir irgendwann mal die VHS für 1 Euro in der Videothek gekauft und dann kam irgendwann die DVD von Eurovideo, die ich jetzt immer noch habe, die aber tatsächlich sehr schlecht gealtert ist. Und mittlerweile gibt es den Film ja auch auf Blu-ray von Cape Light. Und ich fand den Film einfach immer von der Stimmung her sehr gelungen. Und der hat mich immer berührt und das tut er auch heute noch. Und der gehört zu den Filmen, von denen ich ganz klar behaupten kann, dass ich sie tatsächlich fast einmal im Jahr bestimmt schaue. Also irgendwie, weil es ist immer wie so ein Ding, ich habe immer wieder Lust auf den Film. Und auch wenn man schon jede Szene in dem Film kennt, ist es eben doch, dass er einen immer wieder ergreift. Und das ist eher selten tatsächlich bei Dramen, dass sie mich tatsächlich so fangen, dass der Film auch wie im Flug vorübergeht mit seinen knapp 2 Stunden 1,45 Spielzeit. Deshalb, das Buch, dazu bin ich erst ganz vor kurzem gekommen, weil ich immer mal schaue, so mehr oder weniger, was könnte ich denn mal für eine Literatur mir zuführen, die jetzt nicht ganz so komplex ist auf den ersten Blick, wo ich einen Film vielleicht kenne, und da bin ich irgendwie dann mal über Der Mann ohne Gesicht gestolpert und habe mir für ein paar Euro gebraucht vom Heine Verlag das Buch von Isabel Holland gekauft. Das ist 1972 erschienen in den USA. Und in Deutschland tatsächlich erst, oder in deutscher Sprache, erst als der Film ins Kino kam, also 93. Das heißt, hier liegen auch zwischen der Vorlage des Buches und auch zwischen bis zum Film eine ganze ordentliche Zeit. Es wäre hier sicherlich auch interessant, jetzt genau zu wissen, wie es jetzt so zu kam, genau, wer hier jetzt wie die Idee hatte oder wer an den Stoff lag. Denn es handelt sich hier um ein Spielfilm-Regiedebüt von Mel Gibson, der dann als Regisseur auch bei seinem nächsten Projekt mit Oscars überschüttet wurde für Braveheart und hier aber eigentlich die bessere Leistung abliefert, wie ich finde. Also ganz klar, weil Braveheart ist ja irgendwie doch noch irgendwie so ein recht kindhafter, brutaler Schlachtenfilm, der doch sehr naiv ist. Und Der Mann ohne Gesicht ist dabei, weil er eigentlich ein Jugendfilm ist, sehr viel erwachsener, wie ich finde. Und auch braucht natürlich auch eine viel feinsinnigere Regie, als eben ein Braveheart ihn braucht. Auch wenn, wie du schon sagtest, tatsächlich der Film sehr abgeschwächt wird in einem bestimmten Punkt, noch dazukommen. Genau, das ist also der Grund. Und das Buch ist tatsächlich auch gar nicht so aufwendig. Es hat unter 200 Seiten. Das liest sich relativ schnell weg. Und Isabel Holland ist mir sonst nie groß über den Weg gelaufen. Sie gehört jetzt nicht zu den ganz großen, prominenten Autoren unserer der modernen Literatur. Und ich fand es unheimlich spannend, wie das angekommen ist beim Publikum, dass es gelesen hat. Denn das Buch ist sehr freizügig in Bezug auf Homosexualität. Was in den USA ja jetzt, das ist jetzt, glaube ich, kein Geheimnis, gesellschaftlich, wie auch bei uns, also da will ich jetzt nicht nur in den USA greifen, sondern auch in vielen anderen Ländern der westlichen und sonst wo Welt, natürlich ein Tabuthema, und es gibt genügend Homophobie überall, und dieses Buch geht damit sehr offen um, und dann noch in der Kombination Erwachsener und Kind, Jugendlicher, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Sparte, die ein bisschen härter ist, und Isabel Holland, darauf werde ich dann gleich eingehen, nachdem ich grob die Handlung mal angerissen habe, geht da aber sehr behutsam vor. Und für den Film hat man es gröbsten eigentlich rausgestrichen und sich auf eine Freundschaft belassen. Also, wir haben hier in der Handlung einen jungen Mann, der Chuck, der ist ja Anfang, der ist 13, lebt eigentlich ein sehr privilegiertes Leben. Man weiß jetzt nicht so richtig, was die Mutter macht. Die heiratet halt gern, das ist ihr Hobby, sagt er. Und auf jeden Fall wohnen sie in New York und haben auf jeden Fall zumindest irgendwie das Glück oder Kleingeld, das Nötige, um ein Sommerhaus zu besitzen am Meer, wo sie über den Sommer eben auch immer hinfahren. Also zumindest sehr häufig im Sommer. Und dort verbringen sie dann die Ferien mehrere Wochen. Und Chuck, der Charles heißt eigentlich, das Chuck ist sein Spitzname, will aber, überlegt sich, also er hat sehr viel Probleme mit seiner Familie, er kann seine große Schwester nicht leiden, weil sie ihn auch nicht leiden kann, seine kleinere Schwester, die kann er ganz gut leiden, aber die geht ihm halt auch oft auf den Sack, und dann ist noch die Mutter, die irgendwie so kämpft, um die Anerkennung aller Kinder für sich einzuheimsen, aber da kommt er dann doch irgendwie gefühlt immer kürzer dran. Und ja, und dann ist immer wieder die wechselnde Vaterfigur oder Stiefvaterfigur in dem Moment, wo wir die Familie kennenlernen, ist zurzeit kein Mann direkt am Start. Der kommt dann aber kurz danach auch gleich ins Spiel. Jedenfalls geht es um ein Sommererlebnis. Und er entscheidet sich, eine Prüfung zu wiederholen, eine Aufnahmeprüfung für eine besondere Schule, weiterführende Schule. Also er will weg von der normalen, von seinem Schulalltag, er ist da irgendwo auf einer Junior High School und er will halt auf eine, ja, elitärere Schule wechseln. Ja, das ist nämlich auch hier in dem Buch ein bisschen anders. Auf jeden Fall geht es darum, er will eine höhere Bildung haben, einen höheren Bildungsabschluss, weil er gerne zum Militär will. Er will Flugzeuge fliegen, so wie es sein Vater getan hat, der verstorben ist, den er auch nur aus Träumen eigentlich kennt, weil er sehr jung war, als er gestorben ist. Jedenfalls will er nun für die Prüfung büffeln, die er verhauen hat, für die Nachholprüfung, und schafft es aber alleine nicht und geht dann das Wagnis ein, das Monster der Umgebung anzusprechen. Also es kommt durch Zufälle, kommt es dazu, dass er Justin McLeod kennenlernt. Das ist ein Siedler dort in der Gegend, der bewohnt ein großes Haus. Er ist der Mann ohne Gesicht. Das heißt, er hat eine vernarbte Körperhälfte nach einem Unfall, der dann noch später aufgeschlüsselt wird. Auf jeden Fall ist er entstellt und ist sozusagen die Horrorattraktion des Ortes. Man spekuliert über ihn. Er bleibt für sich allein. Er hat keine Kontakte, will keine Kontakte, und er ist sozusagen ein großes Mysterium und auch Anlass für viele Gerüchte. Und durch bestimmte Begebenheiten wird Charles E. Chuck Norstedt auf den Plan kommen, dass dieser Mann ein Lehrer ist oder gewesen ist, und er erhofft sich dort eine Nachhilfe. Und das ist jetzt so, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, man lernt sich langsam kennen, man ist eher skeptisch, wird daraus was, oder hat überhaupt der Lehrer, der ja dann auch hier in dem Fall im Buch ja auch so dann 30 Jahre älter ist, oder auch im Film, das passt schon, überhaupt Interesse hat. Und es ist so eine Geschichte von vielleicht auch Mitleid und dann aber auch, dass dort eben tatsächlich ein Schüler-Lehrer-Ding entsteht. Man beschimpft sich gerne, zumindest Chuck, der immer wieder meint, er wird zu Unrecht behandelt von seinem freiwillig auserkorenen Lehrer. Und am Ende entsteht aber eine Freundschaft, die allerdings auf eine harte Probe gestellt wird.
Genau, also bevor Benedikt jetzt nochmal die Unterschiede zum Buch aufzählt, wollte ich nochmal was zum Film sagen, der halt auch schon dafür, dass es ein Erstlingswerk ist, ziemlich gut inszeniert ist. Also man darf sich jetzt auch keine falschen Vorstellungen machen. Das ist ganz klassisches, aber im guten Sinne Hollywood-Kino mit einer ganz strukturierten Dramaturgie. man weiß ja, dass das keine Komödie ist und dass es ein Drama ist, dass da noch irgendwas Schlimmes kommen wird, aber der Film wiegt einen eine ganze Weile erstmal in schöner Sicherheit, bringt halt auch diese Freundschaft zum Tragen, die es eigentlich so nicht geben darf, weil der ja, wie gesagt, wie du schon sagtest, der Ausgestoßene ist, über den jeder tratscht im Dorf, über dem nur Gerüchte sind, über das Fremde quasi, weil niemand sich mit ihm beschäftigt, nur über das Äußere geht und bis der Junge dann quasi in diese Situation kommt. Und das wird dann halt erstmal aufgebaut, dann kommt es natürlich zu dieser harten Bewährungsprobe, zum Teil auch ein bisschen selbst verschuldet durch die kindliche Naivität und dass dann die Vergangenheit von dem MacLeod ihn wieder einholt und am Ende hat man dann so ein, es ist schon Happy End, obwohl es nicht hundertprozentig jetzt freudetriefend ist, aber es ist schon eine runde Sache und das Schöne ist, dass das quasi endet, wie es anfängt. Nämlich am Anfang ist es ein Albtraum, also der aber auch erst einer wird, in dem er, der Junge, träumt, wie er bei der Militärparade irgendwie gefeiert wird und schon so ein paar Seitenhiebe auf seine Mutter, auf seine Schwester. Und das ist eigentlich auch eine gute Variante, um diese Familie einzuführen, was er das damit auch tut. Und am Ende schließt sich halt der Kreis, da greifen wir jetzt auch nicht weiter vor, als wenn er das dann geschafft hat und halt ein paar Jahre später tatsächlich dann auch mit einem anderen Schauspieler besetzt, weil ein 16-Jähriger sieht ja doch ein bisschen anders aus als ein 12-Jähriger. Und wie man es im Film halt so macht, dass man quasi dieses Foreshadowing auf das, was dann später mal kommt, hier sehr gut betreibt. Ansonsten ist es das, was ich vorhin gesagt habe, diese Art von die Schöne und das Biest, also jemand entstellt ist, wo man immer nur das grässliche Äußere sieht und aber den inneren Kern, dem man nie nahe kommt oder auch so ein bisschen, Phantom der Oper ist jetzt vielleicht nicht das gute Beispiel, woran ich auch immer dachte und was halt auch spannend ist, weil es ja in dem Film kommt, auch noch sehr schlecht oder naiv übersetzt, weil der Junge ist ja Comic-Fan und am Anfang liest er halt so Thor und halt auch Batman und dann gerade irgendeine Two-Face-Geschichte, natürlich nicht zufällig, die da im Film in der deutschen Fassung mit Doppelgesicht übersetzt wird. Hat man, hätte man auch ein bisschen anders recherchieren können. Hinten raus, nachdem er dann etwas gebildeter ist und viel Latein gemacht hat, auch für seine Prüfung gelernt hat, da hat er dann auf einmal die Macbeth-Comics in der Hand, also vermeintlich auch anspruchsvoller, aber genauso blutrünstig letztendlich. Mir hat es sehr gut gefallen, auch aufgrund dieser Konstellation hat es mich, was diese Familiengeschichte angeht und auch der Zeitrahmen, in dem das spielt, also wir befinden uns ja 68, also diese klassische Hippie-Zeit und er ist halt auch so der Anachronismus innerhalb seiner Familie, also seine drei Frauen, also die Mutter und die zwei Schwestern, würde ich jetzt eher so Richtung freizügiger und hippie-mäßig zuordnen und er trauert halt seinem Vater nach, der beim Bund war und er will auf diese Militärakademie und die Mutter sagt, na, ich lass dich mal machen, aber eigentlich will ich das nicht, das ist doch bescheuert, das ist doch faschistoid. Seine kleine Schwester, und ich weiß nicht, wie realistisch das ist fürs Jahre 68, die ist so emanzipiert, die ist irgendwie 12 Jahre oder 10 Jahre und sie fragt dann die Jungs mit, ob irgendwie kann ich mit aufs Boot? Und dann sagt dann einer von den 13-jährigen Jungs, nee, keine flachbrüstigen Hühner. Und dann sagt sie, halt's Maul, du sexistisches Schwein. Also in der heutigen Zeit finde ich mir das gut vorstellen, ob es damals tatsächlich auch schon so war, wäre zu sehen. Aber es ist auch innerhalb der Familienkonstellation, glaube ich, überhaupt keine Verwunderung, dass er, dadurch, dass er vielleicht so überschüttet wird mit dem, wie die Eltern und die Schwestern sich geben, dann total das Gegenteil macht und sich da so ein bisschen querstellt und mit dem Vater, die Hintergrundgeschichte ist ja nicht nur so, dass er den einfach nur so ein bisschen vermisst, sondern er hat ja da auch richtige Probleme, die sich auch in Aggression oder der verschwindet ja manchmal, ne, indem man irgendwann so hinstarrt in Stresssituationen, also quasi, er fällt nicht in Ohnmacht, aber er verliert sich schon mal über Trance, über Stunden, wo er dann mal da so rumsitzt, was ja auch eine Gefahrensituation für ihn darstellt, ist da auch in Behandlung und da merkt man halt auch, wie dieser Film, wie auch viele andere Filme das in dieser Zeit machen, auch so ein bisschen im Hintergrund mit anprangert. Sobald man irgendwie aus dem vermeintlich gesellschaftlich definierten Normalen ausschert, dass man da gleich als problematisch gilt und er kriegt dann ja vom Psychologen oder Psychiater diese bescheuerten Karten mit diesem Bildnis und was siehst du und wo der dann erwartet, ja, jetzt musst du Fledermaus sagen und der sagt immer John Wayne und solche Sachen und naja, und er wird quasi nicht akzeptiert in der Gesellschaft so richtig oder in der Gesellschaft seiner Familie, innerhalb seiner Freundeskreises. Und Mel Gibson, der Charakter auch nicht. Und das ist irgendwie folgerichtig, dass die beiden sich finden. Und halt eine freundschaftliche Kind-Erwachsenen-Beziehung aufbauen. Und jetzt ist das ein gutes Stichwort. Jetzt gebe ich das Mikro nochmal weiter, weil jetzt wolltest du nochmal erzählen, was der Film denn ausspart. Und Mel Gibson hat das, glaube ich, selber gesagt, um es dann doch nicht zu kompliziert zu machen. Und ich hätte mir vorstellen können, dass es das auch gewesen wäre.
Genau. Es ist klar, dass das Folgende, was in dieser Reverie jetzt kommt, in der Besprechung, ist natürlich sicherlich hauptsächlich auch für die interessant, die den Film schon kennen. Ja, also ich werde jetzt auch hier nicht darauf achten, irgendwas wegzulassen, um es spannend zu halten. Das ist bei dem Film auch nicht das, was wichtig ist, sage ich mal. Interessant ist in Kleinigkeiten, im Großen und Ganzen hält sich der Film an das Buch. Es gibt ein paar Motivationsunterschiede, zum Beispiel eben, warum Charles auf diese Schule will, das St. Matthews College, wie es hier heißt, die St. Matthews School, die auch gar nicht so eine gute Schule ist, ja, aber er will da halt hin, um eigentlich seiner Familie zu entflüchten nach dem Sommer, weil nämlich seine große Schwester Gloria, die er abgrundtief verachtet, eigentlich woanders hin wollte, auf ein Internat, das will sie nun doch nicht, und deswegen hat er die Prüfung also mit Absicht verhauen, weil er wusste, dass er zu Hause bleiben kann ohne seine Schwester. Nun bleibt sie doch da, also muss er die Wiederholungsprüfung machen. Das ist also da die Krux, die ist auch ein bisschen anders als im Film, ist aber jetzt auch natürlich nicht verwerflich. Es ist so, dass auch hier zum Beispiel die ganze Freundschaft oder die eher zum Anfang diese Beziehung, die zwischen Justin McLeod und zwischen Chuck aufgebaut wird, tatsächlich so entsteht, dass ihm die kleine Schwester dem Rat gibt, einfach mal ihn zu fragen, ob er ihm nicht helfen könnte, weil ja doch irgendwie ein bisschen bekannt ist, dass er da mal irgendwie mit Schule was zu tun hatte. Ganz witzig ist, dass Justin McLeod in der filmischen Umsetzung ja Künstler ist als Maler und Skulpteur, der auch für Zeitschriften eben Cover gestaltet und damit sein Geld verdient und nicht mit Pornos, wie in der Stadt gemutmaßt wird. Um Pornos glauben auch hier in dem Buch die Leute, dass er damit sein Geld verdient, aber er ist hier Schriftsteller und zwar Science-Fiction-Autor und auch ein sehr bekannter, der allerdings natürlich unter einem Pseudonym schreibt, weil er natürlich nicht in der Öffentlichkeit stehen möchte. Allerdings auch mal Lehrer gewesen ist, aber durch eben den Umstand eines Vorfalles eben nicht mehr darin arbeiten kann. Und dieser Vorfall wird eben auch im Film thematisiert. Es geht darum, warum ist er entstellt? Er ist also wirklich an 50% Körperhälfte verbrannt, verbrannte Haut vom Gesicht bis zu den Beinen. Und es war ein Autounfall. Er ist angetrunken gefahren, Auto gefahren und hat einen Unfall gebaut und dabei geriet das Auto in Brand und er ist zur Hälfte verbrannt. Ganz verbrannt und gestorben ist ein junger Mann, auch ein Teenager gewesen, der bei ihm im Auto saß. Und das hat ihn die Stellung als Lehrer gekostet und somit musste er, ist auch für sich ins Exil gegangen, weil er sich das nicht verzeihen kann. Und er war 2 Jahre im Gefängnis dafür, im Buch zumindest auch, und ist danach eben in die Einöde gezogen, hat angefangen, Romane zu schreiben. Terence Blake ist im Übrigen sein Pseudonym, unter dem er schreibt, und tatsächlich kennt auch Chuck seine Romane und ist total begeistert und hat auch alle seine Romane gelesen. Und ja, deswegen ist es dann noch ein größerer Zufall. Interessant ist, dass im Film McLeod einfordert, dass er die Erlaubnis der Mutter hat. Und natürlich kann er es bei der Mutter nicht fragen, Unterricht zu nehmen bei ihm, weil sie würde es ja nie zulassen, bei diesem Menschen, den sie da auch nicht kennt und dem auch niemand vertraut, da Unterricht zu nehmen. Also tut er einfach die Erlaubnis fälschen und sagt, hier, das geht schon alles in Ordnung und hier ist die Telefonnummer, sie können ja anrufen, aber er hat ja eh kein Telefon. Deswegen ist das so eine Vertrauensbasis. Und im Buch wird ganz offen besprochen, dass er es nicht seiner Mutter sagen kann und Justin McLeod darauf eingeht, zu sagen, okay, du kannst bei mir lernen, auch wenn deine Mutter das nicht will. Und man hier eben sozusagen ein Geheimnis bewahrt, zumindest beide dieses Geheimnis bewahren und auch darauf Acht geben. Das finde ich ganz interessant, weil das auch irgendwie zumindest den McLeod im Buch ein bisschen anders darstellt, finde ich. Ganz klar wird immer wieder thematisiert, also im Film zum Schluss, dass es möglicherweise eine homosexuelle Beziehung gab zwischen ihm und dem Jungen, den er fahrlässig getötet hat. Das wird nie genau ausgesprochen und es wird aber manchmal umschrieben, aber immer wieder als Freundschaft. Das Buch ist im Falle in Bezug auf McLeod tatsächlich auch so umschreibend, denn Chuck entwickelt sich und merkt einfach, dass diese Sympathie, die er empfindet für den Lehrer, doch sehr, sehr intensiv ist. Und dann gibt's auch direkt im Buch, fragt er dann mal, glaubst du, dass ich schwul bin? Und das ist passiert an einer ganz bestimmten Stelle auch. Und er antwortet, nein, das denke ich nicht. Das ist einfach im Moment, du bist jung und suchst Orientierung. So, ja, also es wird ganz schnell abgewedelt, denn so eine Bauchschmerzmomente sind und nicht in Bezug auf das Schwulsein, sondern in Bezug auf die Beziehung, die beiden haben, als eigentlich als Schützling und als Lehrer, dass sie dann auch in ihrer Freizeit, das wird im Film mit Wandern dargestellt, im Buch gehen sie schwimmen. Und dann wird auch beschrieben, wie sie sich umziehen und so. Aber ohne darauf einen sexuellen Reiz auszulegen. Aber es wird beschrieben und man merkt irgendwie, dass da doch irgendwas in dem Buch versucht wird, einem da klarzustellen. Und dann wird es auch Momente geben, wo Chuck das dringende Bedürfnis hat, ihn zu berühren. Das Buch ist in Ich-Form geschrieben, wird also auch aus der Ich-Form erzählt von dem Jungen. Und er sagt, wie gerne er ihn doch berühren möchte, wenn er da so in Badehose neben ihm liegt. Und dann kommt auch diese Frage, glaubst du, dass ich schwul bin zum Beispiel? Und er geht nie darauf ein. Da gibt es viele so eine Momente. Und ein ganz prägnanter zum Schluss hin, der tatsächlich doch sehr extrem ist und ich denke, in einem Film niemals hätte verarbeitet werden können. Und ich finde es auch sehr spannend, wie dieses Buch eben deshalb die Frage aufgenommen wurde, auch zu jener Zeit. Dass zum Beispiel es eine Szene gibt, wo dann Chuck natürlich die Wahrheit über seinen Vater erfährt. Das ist auch sehr dramatisch dargestellt im Film, genauso auch im Buch, dass er eben auch ein psychisches Problem hatte und jemand war, der auch gern mal die Hand erhoben hat gegen die Kinder und gegen die Frau und sein Held quasi vor ihm verbrannt wird, ja, im wahrsten Sinne. Also alles hat sein Vater immer den höchsten Tönen für sich in Gedanken aufgebaut und dann muss er feststellen, dass sein Vater eigentlich auch aufgrund einer Krankheit, aber dennoch ein sehr ihm gegenüber schlechter Mensch eigentlich war, auch wenn er es vielleicht nicht wollte. Und alle anderen sind weg, sind im Urlaub, er ist allein da, schläft eigentlich bei Kumpels und so und geht natürlich zu seiner einzigen Bezugsperson, zu McLeod, und wird dort die Nacht mit ihm verbringen. Und er ist total verstört und heult, und aber am Ende liegen doch beide im Bett und umarmen sich, trösten, so wird es auch immer wieder beschrieben. Und auch hier kommt jetzt ein Punkt, der interessant ist, weil es auch im Buch gar nicht so deutlich beschrieben wird, aber es ist zu erahnen, und das ist meine Interpretation, dass er ejakulieren wird in dem Moment. Und das ist eine total unangenehme Situation und die beiden stehen nun da und versuchen das irgendwie zu erörtern und ohne dass eine sexuelle Handlung stattgefunden hat. Das ist ganz wichtig. Also es gab jetzt hier keinen Missbrauch oder irgendwas anderes und auch nichts, was unbedingt gewollt war. Und daraufhin entscheidet natürlich auch McLeod, diese Beziehung zu beenden, ja, weil er sagt, dass er eben jetzt an einem Punkt ist, wo das zu gefährlich ist, dass die beiden weiterhin irgendwie zusammen agieren. Das ist aber egal, weil die Prüfung immer näher rückt, für die ja beide sehr stark büffeln. Sie werden dann auseinanderkommen und Chuck geht auf seine Schule und wird aber immer wieder an McLeod denken müssen, und natürlich irgendwann zu ihm zurückkehren. Interessanterweise ist die Beziehung zwischen Justin McLeod und dem neuen Stiefvater, der eingeführt wird, der immer als Waldschrat im Film bezeichnet wird, im Buch ist es hier der Notnagel, der halt mal herhalten muss, weil die Mutter steht ja nur auf Intellektuelle, ja, und da ist auch die Krux wieder mit dem Vater, weil Chucks Vater war Ingenieur, der passte nicht so richtig rein. Und die sind tatsächlich in einer gewissen Weise bekannt miteinander. Und am Ende wird der neue Stiefvater, Chuck eigentlich erretten aus einer gewissen Notsituation, wo er eben wieder zurück will zu seinem Lehrer, dem aber tatsächlich im Buch ein anderes Schicksal widerfährt als im Film. Denn im Film trennen sich die Wege einfach nur und sie beschließen eben aufgrund weil auch die Polizei eingeschaltet wird und seine alte Vergangenheit kommt, man ihm wieder verdächtigt irgendwas, ein Verhältnis mit einem Kind angefangen zu haben, was ja auch nicht stimmte. Das wurde ihm ja vorher ja auch auferlegt. Da wissen wir ja auch nie genau, was passiert ist. Und in dem Falle ist es so, dass McLeod nach Europa zieht und verstirbt tatsächlich. Und das ist ein Punkt im Buch, den ich eigentlich im Buch ein bisschen übel nehme, weil das kommt so auf den letzten zwei Seiten, ja, der ist jetzt tot und hat hier sein Haus vererbt. So, und ich dachte mir, das ist dramaturgisch, ist das ganz, ganz billig. Es ist wirklich eine ganz billige Pointe zum Schluss, die keinen Sinn macht. Deswegen finde ich den Film wesentlich besser, wie er sein Ende findet. Und ich finde es auch nicht schlimm, also ich würde jetzt nicht davon sagen, dass der Film das Buch zensiert, sondern dass er eine andere, sehr emotionale Art und Weise findet, mit dem Thema umzugehen und es so sehr in die Tiefe zu setzen. Weil es eben das Problem ist, ich glaube, das hätte man überhaupt nicht machen können. Der Film wäre nie ins Kino gekommen, der wäre verbannt worden, hätten die das so dargestellt, wie es im Buch tatsächlich stattfindet. Was im Buch auch ganz witzig ist, dass immer wieder der militärische Hintergrund irgendwie hervorgestoßen wird. Das heißt, alle Menschen, die zu streng sind, wie zum Beispiel McLeod, werden auch von Chuck Norris immer wieder als Hitler, als Nazi, als SS-Oberst bezeichnet. Das ist irgendwie ganz, wenn man jetzt 72 war, das irgendwie dann hier das Thema irgendwie. Also alles, was Autorität ist, ist deutsch, sind Nazis. Und das wird immer wieder tatsächlich auftauchen und wandelt sich dann natürlich später ab. Weil natürlich diese Freundschaft entsteht. Und dass das Witzige ist, warum diese homosexuelle Beziehung eigentlich wieder gedämpft wird im Buch, ist, dass es einen Dialog gibt auch, wo die beiden wieder unterwegs sind und Chuck einfach sagt, ich wünschte, du wärst mein Vater. Und allein da schon eigentlich eine Lehrerfigur sagen müsste, okay, pass auf, das ist mir jetzt eine Nummer zu hart, jetzt gehst du mal nach Hause, antwortet er wirklich wie aus der Pistole geschossen, ich wünschte auch, du wärst mein Sohn, tatsächlich. Und das ist was mich auch ein bisschen verwundert hat, weil das ein bisschen zu schnell geht. Also da ist da finde ich, ist der Film wesentlich besser in der Anfahrt auf diese ganze Entwicklung, weil das Buch macht dann mal, erst ist alles ganz, ganz schlecht und alle, naja, was willst du ja eigentlich und du hast doch eh keinen Mumm und du hältst das eh nicht durch und man ist erst so ein bisschen grimmig und so und sie können sich nicht leiden, was ja auch im Film dargestellt wird, aber im Buch geht das alles irgendwie bis zu einem gewissen Punkt immer auf der gleichen Ebene und zack, bumm, auf einmal ist irgendwie so eine Art Freundschaft da und ja, im Großen und Ganzen finde ich tatsächlich, jetzt nachdem ich den Film ja auch schon mindestens ein Dutzend Mal gesehen habe, tatsächlich besser als das Buch oder das Buch schlecht machen zu wollen. Und ich finde es sehr interessant, beides sich zuzuführen, weil tatsächlich die Unterschiede, so sehr sich der Film an das Buch hält von vorne bis hinten, trotzdem starke Unterschiede aufzuweisen hat.
Jetzt bin ich natürlich noch gespannter auf das Buch. Ich würde halt sagen, im Film hat Mel Gibson, und das ist ja auch schon selten, dass man das versucht, ohne auskommen zu lassen, keinerlei Sexualität oder keinerlei Bestrebung in irgendeine Richtung. Ne? Also wenn du sagst, beim Buch ist das sehr eindeutig und ich würde das auch aus der Ferne noch jetzt nicht mal jetzt als Homosexualität deuten, sondern als ein Teenager, der Gefühlschaos und überhaupt nicht weiß und das erste Mal ein Menschen, der ihn versteht und dann bin ich auch sehr gespannt aufs Lesen, aber wie das so eine Szene, also ich glaube, auch bis heute könntest du so einen Film in den USA ab einer gewissen Größe, wo halt immer noch eine sehr starke konservative kirchliche Lobby ist, nie drehen. Deswegen hat er zum Beispiel auch bei Stephen Kings S, das ist ja noch viel krasser, da gibt's ja noch diese Gruppensex-Szene unter 13-Jährigen im Buch. Also schreiben darf man ja irgendwie alles, aber verfilmt haben die ja nicht mal dran gedacht, weder damals nicht noch heute. Eine ähnliche Thematik und geschweige denn jetzt hier Erwachsener zum Kind. Deswegen hat man ihn irgendwie im Film, und das ist aber auch mal irgendwie angenehm, dass man da nicht noch künstlich irgendwie eine Liebesgeschichte reinbringt oder dann irgendwie den versucht mit der Mutter zusammenzubringen, was vielleicht, wie du ja gesagt hast, schon eher der geheime Wunsch gewesen ist. Aber ich habe eher so das Gefühl, dass auch Liebe ist für den Kleinen ja eher noch so ein rotes Tuch. Das kriegt er immer bei seiner Schwester zu doll und zu deutlich, wo auch die einzige, so ein bisschen meiner Meinung nach, cheesy Szene rauskommt, nämlich wo er seine Schwester beim Liebesspiel erwischt und dann irgendwie das als Druckmittel gegen sie einsetzen will und daraufhin der ihr Lover etwas handgreiflich wird gegen ihn und dann auf einmal seine Katze zur Verteidigung angesprungen kommt und das wirkt und dann ein bisschen gegen die Wand gepfeffert wird, da sieht man etwas die Puppe. Und ich habe auch noch nie so ein rabiates Katzentier erlebt. Also von Hunden kennt man das ja mal, wenn das Herrchen angefallen wird, dass da auch der Kampfmodus angeschaltet wird. Aber nein, es war vielleicht auch, ich weiß es nicht, ich habe jetzt Nick Stahls Karriere nicht so weit verfolgt, außer den, ich weiß, Sin City, ne, den gelben, wie heißt er da, der ganz fiese, der da so gelb aussah und was noch immer kam, aber das war auch im Film eine richtig gute Leistung für einen Jungdarsteller, was ja auch immer ein sehr schmaler Grat ist und noch so sein Debüt, was so eine große und Hauptrolle angeht. Seine kleine Schwester zum Beispiel hat dann auch so ein bisschen Kinderkarriere gemacht, weil die hat dann auch in der gleichen Zeit ein paar Jahre später in Now and When, dieser quasi, was man immer so schön sagt, das Stand by Me nur mit Mädchen, was Blödsinn ist, weil die Filme ja schon anders aufgebaut sind und es hier um eine, auch eine Gruppe geht, wo dann, also man kann es eher mit S vergleichen, weil man hat ja da auch so einen zweigeteilten Film mit den Erlebnissen der Mädels im Teenageralter und dann als erwachsene Frauen und das Problem im Gegensatz zu Stand By Me, was meiner Meinung nach ein durchgehend runder Film ist, im Gegensatz zu S und Now and When ist ja immer so, dass die Parts mit den Erwachsenen ja ziemlich hinten runterfallen und dann nicht mehr so gut sind im Gegensatz zu den Kinderparts. Aber da spielt sie zum Beispiel auch Gabi Hoffmann. Sagt man wahrscheinlich schon von der Kleinen, die ist genauso alt wie ich jetzt, aber ist ja schon eine Weile her. Die Mutter auch, gar keine unbekannte Darstellerin, leider schon verstorben, war ich ein bisschen überrascht. Die Margaret Whitten, und die hat mich halt auch in ihre Rolle, und da habe ich ja vorhin schon mal gesagt, wegen der Zeit und weil das auch ähnlich ist, sehr an Mehr Jungfrauen küssen besser, an Cher und ihre Rolle dort erinnert, die da auch eine sehr selbstbewusste, taffe und ihrer Zeit vielleicht schon etwas vorauseilende Frau ist, die jetzt nicht so den einen Mann hat und ein Leben lang zusammenbleibt und dann schön die Hausfrau macht und die Mutter und die Kinder aufzieht, sondern naja, alle paar Jahre kommt ein neuer. Und ja, jetzt hast du gerade noch jemanden rausgeholt, den ich jetzt schon als den Attackierten von der Katze entlarvt habe. Wer ist das als Darsteller?
Ja, Michael DeLuise spielt den Freund von Gloria, der also von der Katze angefallen wird. Und der war zu dem Zeitpunkt jetzt auch ja nicht so fresh, aber also er war fresh, aber noch nicht so bekannt. Aber mittlerweile ist auch nicht der riesen bekannte Typ, aber er hat sich gut gemacht. Ich meine, er hat immer wieder Gastauftritte, er hat bei Sequest mitgespielt, er hat auch zum Beispiel bei Gilmore Girls eine Rolle. Der ganze DeLuise-Clan ist sowieso eine interessante Geschichte, weil er ja auch mit Stargate verbunden ist und sein Bruder ja auch als Produzent der ganzen Stargate-Serie sehr erfolgreich ist und in anderen Serienprojekten und auch bei 21 Jump Street mitgespielt hat. Also den finde ich auch immer ganz nett, den mal zu sehen, weil der hat sich tatsächlich auch schon ein bisschen verändert. Er spielt halt schon diesen coolen Typen, diesen College Boy, der hier ganz sportlich ist und weiter, so ein bisschen Angebertyp, der aber tatsächlich auch wie im Buch, auch wie im Film so doch noch eine Vernunftsader bekommt, auch wenn er eigentlich gar keine große Rolle spielt, eigentlich auch, finde ich, eine sehr positive Rolle in dem Film. Und dann ich natürlich auch wieder den Vergleich sehe als TJ bei Gilmore Girls, halt die totale Flachschraube, die nichts auf die Reihe kriegt. Ja, ganz amüsant. Ich bin nach wie vor begeistert von diesem Film, weil er mich immer wieder, wie ich das schon, ich kann es gar nicht anders sagen, einfach wieder immer wieder in sich reinzieht und eine wunderbare, dramatische und sehr auffühlende, aber auch sympathische Geschichte spielt. Allein die Szenen, wenn sie halt zueinander kommen, wenn sie zum Beispiel dann hier dieses, wie nennt man das? Ich sage es einfach, dieses Risikospiel oder wie heißt es da mit diesen ganzen europäischen Ländern besetzen, bla, irgendein Brettspiel spielen und dann die Geschichte immer wieder aber im Auge behalten müssen, weil ja, wer hat nun eigentlich wirklich gewonnen? Oder wenn sie Shakespeare spielen, was ja auch wichtig ist an solchen Elite-Schulen, dass man da auch mal Shakespeare auswendig kann, ja, und möglichst auch bitteschön mit Betonung. Und diese ganzen Sachen, wie man eben, wie er als Lehrer auch die Sachen schmackhaft macht, ihm, die ihm erstmal als sinnlos erscheinen. Und wenn er dann zum Beispiel auch einen Aufsatz schreibt, warum der Silver Surfer beschissener ist als sonst wer. Ich habe es wieder vergessen, wer nun eigentlich mehr für ein Arsch war, glaube ich, war es. Ja, immer wieder ganz großes Gefühlskino für alle Altersgruppen, wie ich finde. Also der Film ist auch durchaus für ein jüngeres Publikum geeignet. Aber jetzt ist auch bis heute immer wieder ein Fest, ihn zu sehen. Und ich würde ihn jetzt sogar fast bald wieder gucken, aber leider ist die DVD nicht in der Hülle drin, die Max mir zurückgebracht hat. Er hat ihn schon annektiert, den Film. So, und ich bin sehr gespannt, auch wenn wir das jetzt hier dann wahrscheinlich nicht so richtig auswerten werden, wie du dann eben zum Buch stehst. Das könnten wir dann privat besprechen oder vielleicht auch mal in einer kommenden Einleitung hinzufügen. Auf jeden Fall hat es mich sehr überrascht. Ich bin froh, dass ich es gelesen habe und bin entzückt. So.
Der Mann ohne Gesicht von und auch mit Mel Gibson, auch wenn das so gar nicht geplant war. Er ist da wohl alles durchgegangen an namhaften Hollywood-Darstellern, Jeff Bridges, und ich will jetzt ja nicht alle aufzählen, weil ich weiß auch immer nicht, ob das stimmt, was die IMDb da schreibt. Und man sagt ja immer, das ist nicht ungefährlich. Da sind ja auch schon viele dran gescheitert, sich selbst inszenieren zu wollen, zu müssen, vor allen Dingen so in einem ersten Film, vor allen Dingen mit so einem Aufwand. Also du bist einerseits Regisseur, musst alle anderen anleiten, hast andererseits immer diese monströse Maske, die wahrscheinlich auch eine unglaubliche Tortur jedes Mal gewesen ist, dich da reinzubringen. Ich weiß gar nicht, ob man die dann 6 Wochen lang dran lässt oder ob man das vielleicht dann doch jeden Tag dann früh macht, weil das, man schwitzt ja auch, das klebt. Also Hut ab, da kann man nur diesen sich verneigen, also vor der Leistung. Mel Gibson ist ja nun auch ein menschlich sehr streitbar. Zu der Zeit war es wahrscheinlich noch nicht. Das hat sich dann alles eher erst so später ergeben. Und aber wenn man das auch ausklammern kann und sein Talent als Schauspieler, er war ja da auf dem Höhepunkt, ich weiß nicht, ob ihm da schon langsam langweilig geworden war, jetzt irgendwie lief er Weapon 1 bis 3 und was nicht alles Anfang der 90er, also das war ja auch wirklich sein Jahrzehnt, sein Hoch, und da einfach was Neues zu wagen mit dem später, wie du sagtest, nicht so anspruchsvollen Film Braveheart, aber natürlich viel erfolgreicher, und da noch eine zweite Karriere zu starten, viel kleiner, aber auch ohne große Aussetzer, also ins Negative, ne? Es ist schon beachtlich und dafür gebührt ihm auch mein Respekt, und deswegen war das jetzt auch keine Minute zu viel, dass Minuten drüber gesprochen haben über diesen Film.
Und das ist zum Beispiel ein Film, wo ich mir sage, da würde ich mir mal eine richtig schöne aufwendige Special Edition wünschen, mit einem gewissen Maß an Bonusmaterial, auch gerne mit einem Audiokommentar, wenn da Mel Gibson überhaupt noch für sowas bereit ist, sowas zu machen, ist ja die Frage, er ist ja dann trotzdem immer noch in Hollywood beschäftigt, auch nicht so schlecht, auch wenn die ganz große Zeit vorbei ist, aber als Regisseur jetzt auch wieder mit Projekten beschäftigt ist. Das würde mich schon freuen, auch mit einer Aufarbeitung, Bonusmaterial technisch. Ja, das wäre für mich mal ein Film, den ich mir dann tatsächlich als Ultimate Edition kaufen würde. Vielleicht noch mit dem Buch drin, dass er nicht so viel Platz wegnimmt von Isabel Holland. Genau. Also vielleicht Cape Light oder irgendwer anders. Cape Light, ihr seid doch so gut im Mediabook-Geschäft. Überlegt euch das doch mal. Und ich bin auf jeden Fall dann einer eurer Kunden für diesen wunderbaren Film. Der Mann ohne Gesicht von 1993 von Mel Gibson.